Ja, einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Wie schon gerade erwähnt, ist es fast 12 Jahre her, dass meine Frau und ich die Gemeinde verlassen haben. Und auch wenn in der Vergangenheit zu schwelgen nicht immer viel bringt, so ist es doch manchmal schön, sich einfach ein paar Geschichten nochmal irgendwie in Erinnerung zu rufen. Und auch mit diesem Gemeindehaus verbinde ich sehr viel. Und es ist schön, wieder unter euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die Zeit hier mit euch und auch, dass wir gemeinsam in Gottes Wort schauen dürfen. Was muss ich machen? Der Stick? Ja. Alles gut. Ja. Ja, genau, Zeit. Das ist schon das Stichwort gewesen, wo ich gerade war. Zeit, ja, wir sind in sehr turbulenten Zeiten und in technisch versierten Zeiten. Und eigentlich sollte jetzt ein Bild hinter mir erscheinen, das ihr dann sehen könnt, das auch etwas mit Zeit zu tun hat. Und vielleicht kommt es ja noch. Und bis dahin werden wir einfach versuchen, die Zeit zu überbrücken. Und jetzt ist es da, wunderbar. Genau, ja genau dieses Bild, klasse. Das ist so ein kleiner Zeitstrahl. Etwas, ja, das man so betrachten kann, wo man sich selbst vielleicht wiederfindet, wo man sieht, okay, da und da in diesem Zeitabschnitt, da bin ich jetzt gerade. Und ja, wir alle befinden uns entweder, keine Ahnung, ganz links, wobei, wenn man jetzt so sieht, ganz links könnten sogar zwei verschiedene Leute sein. Also einmal die, die das Baby tragen oder auch die, die schon noch ein Baby sind, wobei die sich jetzt kaum melden können. Und ganz rechts als Grabstein, da wird es auch schwierig. Aber irgendwo dazwischen befinden wir uns, nicht wahr? Wenn ich jetzt mal so in die Runde frage, wer von euch würde denn sagen, ich befinde mich irgendwo hier in diesem linken Bereich? Wer würde sagen, da gehöre ich hin? Meldet euch mal. Genau, das sind so die Jüngeren, so ungefähr bis, keine Ahnung, bis zum Schulalter. Vielleicht ist das so die Abschlussklasse, die weiterführende Schule, vielleicht auch schon mehr. Wer würde denn sagen, ich bin so in der Mitte? Ja, gerade eben ging es noch. Aber sagen wir mal so in der Mitte, so bis zu dem Mann, der den dicken Geldsack trägt. Wer würde denn sagen, ich befinde mich in dieser Lebensphase? Und wer ist der mit dem Geldsack? Einer? Zwei? Alles klar. Schön zu wissen. Und wer würde denn sagen, ich befinde mich schon ganz rechts, vielleicht schon so im letzten Drittel oder Viertel meines Lebens? Wer würde sich denn dazu zählen? Auch ein paar ehrliche Leute ist auch schön, ja? Ein paar, die schon sagen, ja doch, es stimmt. Meine Zeit ist vielleicht auch schon auf dieser Erde irgendwo vorbei. Bald, vielleicht auch nicht, wer weiß. Irgendwo stehen wir da alle und wie schon gesagt, ist Zeit genau das Thema, um das es auch heute gehen soll. Selbstverständlich werden wir uns dabei Gott anschauen, aber auch den begrenzten Menschen. Und wir wollen versuchen, den Psalm 90 miteinander zu lesen und versuchen, darauf zu achten, wie Mose, der diesen Psalm schreibt, hier vorgeht. Denn er zeigt zunächst natürlich auf, wer Gott ist und dann auch, wer der Mensch ist. Und zum Schluss zieht er ein Fazit, was jetzt zu tun ist. Aufgrund dessen, dass wir gesehen haben, wie der Mensch ist, wie Gott ist und was jetzt praktisch zu tun ist. Und wir möchten mal diesen Psalm lesen, allerdings nicht den ganzen, sondern nur die ersten 12 Verse. Psalm 90, 1-12, ich lese vor. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht, von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetat vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Soweit mal der Text. Wie schon am Anfang gesagt, geht Mose darauf ein, wer Gott ist. Und er fängt hier an, indem er Gott aufzeigt, indem er ihn uns versucht zu beschreiben. Und er sagt hier im Grunde genommen, Gott ist ewig. Er zeichnet hier ein Gesamtbild der realen Situation, wie Gott uns Menschen gegenübersteht, indem er einfach versucht zu beschreiben, dass Gott ewig ist. Und dieser Versuch zu beschreiben, dass Gott ewig ist, ich glaube, der wird von uns Menschen immer wieder scheitern. Weil wir Menschen Ewigkeit nicht fassen, wir können es nicht greifen. Ja? Und ich denke auch, dass wir im Alltag vielleicht diese Komponente von Gott entweder vergessen oder sie nicht so ganz vor Augen haben, dass Gott ewig ist. Denn wir denken, wir haushalten mit unserer Zeit, wie wir es gerade wollen. Ja? Vielleicht wissen wir es auch, dass Gott ewig ist, aber wir denken trotzdem, dass wir der Herr über unsere Zeit sind. Und wir gestalten gerade so unsere Zeit, wie wir es gerade so für richtig halten. Mose, er nimmt uns mit bei dem Gedanken über Gott, indem er ein großes Bild versucht zu zeichnen. Indem er von ganz nah auf ganz weit weg zoomt und indem er sagt, schaut euch mal Gott ganz genau an. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Sixtinischen Kapelle war in Rom. Ich noch nie, aber ich habe mich mal schlauer gemacht. Da hat ja Michelangelo ein paar Bilder gemalt. Und eines dieser Bilder heißt das jüngste Gericht. Und wenn man ganz nah vor diesem Bild steht, weiß jemand, wie groß dieses eine Gemälde ist. Wie viel Quadratmeter es hat, schon mal als kleiner Hinweis. Also dieses Bild ist 17 mal 13 Meter groß. Und jetzt kann man sich das vorstellen, ja, 17 mal 13 Meter großes Bild und man steht ganz nah, da habe ich mal ein Bild dabei, exemplarisch, das ist der Mittelpunkt, das ist Jesus, das soll Jesus darstellen und nebenbei natürlich in der katholischen Liturgie auch hier die Maria, fast auf Augenhöhe, ist halt so in der Lehre, dort muss man annehmen. Aber jetzt, wenn wir nur dieses Bild so betrachten, dann wäre das viel zu klein. Wir müssen einen Schritt nach hinten gehen und mal schauen, was da noch alles passiert auf diesem Bild. Und selbst dieses Rauszoomen reicht noch nicht. Jetzt habe ich ein anderes Bild, wo versucht wurde, das ganze Gemälde irgendwie einzufangen. Und wie schon gesagt, genau das versucht hier Mose auch. Er sagt, geht mal ein bisschen zurück. Nehmt mal euch Menschen und eure menschlichen Gedanken ein bisschen zurück und betrachtet die Sache mal, die Realität von Zeit aus einer anderen Perspektive. Und Mose mit all seiner Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat in seinem Leben, er stellt uns Gott nun vor, indem er sagt, Gott, du bist ewig, doch nicht nur ewig, sondern du bist unsere beständige Zuflucht. Ja, wir haben es gelesen in Vers 1, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Immerwährend, dauerhaft bist du derjenige, zu dem ich kommen kann. Mose, er gehörte zum Volk Gottes und wir gehören zum Volk Gottes. Und man geht davon aus, dass Mose damals, als er diesen Psalm schrieb, sich mitten im Exodus befindet und eigentlich noch gar kein Zuhause hat für sich und für sein Volk. Die sind noch mittendrin, irgendwo in der Wüste vielleicht oder kurz vorm Sinai oder bei den 10 Geboten oder wo auch immer. Ja. Auf jeden Fall lebt Mose in einer Phase seines Lebens, wo er Gott erlebt. Wenn wir uns daran erinnern, wo Mose herkommt, Mose kommt aus Ägypten. Dort war er ja eigentlich der Sohn von der Pharaos Tochter. Also er lebte ein wirklich gutes Leben, aber er warf es über den Haufen und er sagte, es ist mir egal, was ich hier habe. Ich möchte gerne so leben wie meine Brüder. Und dann wurde er verbannt, die nächsten 40 Jahre in die Wüste als Hirte dort zu leben. Und weder in Ägypten noch dort in der Wüste erlebte er Gott wirklich so, um das schreiben zu können, sondern erst danach, als Gott ihn beruft und als Gott mit ihm Schritte geht, durch sein Leben und er ihn wachsen lässt, dann kommt Mose zu diesem Schluss und er sagt, Gott, egal was hier auf dieser Welt passiert oder in meinem Leben passiert, du bist unsere beständige Zuflucht. Du bist derjenige, um den es geht. Denn wenn wir uns schauen, dass Mose es zur Aufgabe bekommen hat, sich mit dem mächtigsten Mann der damaligen Welt anzulegen, mit dem Pharao von Ägypten, wenn er ein paar Werkzeuge, sowas wie seinen Stab an die Hand bekommen hat und gesagt wurde, jetzt gehst du bitte nach Ägypten und holst mein Volk dort raus. Wo sollte Mose denn hin mit seiner Angst? Er kannte den Okkultismus, der dort in Ägypten herrschte. Er kannte diesen Okkultismus und er wusste, wenn ich dort hingehe, dort gibt es Mächte, die mir als Mensch viel zu groß sind. Ich werde es nicht schaffen, diesen Mächten irgendwie zu begegnen. Ja. Und dann, zwar hat er es nicht selber erlebt, es wurde ihm erzählt, aber der Kindermord in Ägypten, wenn ihm erzählt wurde, du bist gerettet worden, aber in deiner Nachbarschaft, da sind alle Jungs getötet worden. Wo sollte Mose denn hin mit all diesen Emotionen, mit all diesen Sachen, die er erlebt hat? Was sollte denn eigentlich aus ihm werden? Und dann später in der Wüste, wo er dann schon das Volk rausgeführt hatte, Streit aus der eigenen Familie, ja, sein Bruder, seine Schwester kommen und sagen, ey, wer bist du eigentlich? Ja, warum bist denn du eigentlich besser als wir? Ja, sie wollten ihm seinen Rang ablaufen. Oder eine ganze Sippe aus dem ganzen Volk lehnte sich gegen ihn auf. Wo sollte Mose denn hin? Er wusste, Gott, du bist immer meine Zuflucht, egal was hier passiert. Und von Mose können wir auch lernen zu sagen, wie geht man denn mit Stress beziehungsweise mit Angriffen, mit Anfechtungen um. Immer wenn Mose angegriffen wurde im Volk oder in der Wüstenwanderung, dann sehen wir, er wandte sich sofort zu Gott. Er wandte sich sofort rüber und er betete sofort zu Gott. Mit allem, was er hatte, wandte er sich zu Gott. Menschlich würde dieser Auftrag, den Mose hatte, nicht klappen. Deswegen brauchte er Gott und er wusste, du bist meine beständige Zuflucht. Dauerhaft. Von Geschlecht zu Geschlecht. Und das kann auch uns helfen. Uns helfen in der heutigen Zeit, die so unfassbar schnell ist, wo wir von Technik abhängig sind. Und ich bin dankbar, dass es Leute gibt, die die Technik machen. Aber wo wir irgendwie gar nicht mehr Herr von all diesen technischen Mitteln werden, wo es sich so schnell dreht, diese Welt, diese Zeit, alles Mögliche verändert sich tagtäglich. Und auch die Moral, die wir auch bestimmt beobachten in dieser Welt, wo man aus der evangelischen oder katholischen Kirche rausgeschmissen wird, wenn man biblische Werte vertritt. Man wird einfach rausgeschmissen, weil du bist nicht mehr modern. Du hängst noch an irgendeinem alten Buch, auf dem wir eigentlich gründen als Kirche, aber wir schmeißen dich raus, weil das uns nicht mehr modern genug ist. Du bist meine Zuflucht. Von Geschlecht zu Geschlecht, immer. Doch dann geht es weiter und Mose zeigt uns, dass Gott unbegrenzt ist, was auch eine Sache ist, die Mose in dieser Wüste und in seiner Wüstenzeit gelernt hat, indem er sagte, du bist unbegrenzt. Ja? Auch hier erleben wir eigentlich eine unvorstellbare Situation, wenn Gott unbegrenzt ist und wir Gott mit uns vergleichen, wie viele Grenzen werden uns dann eigentlich tagtäglich aufgezeigt? Wie viele Grenzen werden uns Menschen tagtäglich aufgezeigt, wo ich an meine Grenzen meiner Weisheit komme, von mir aus in der Kindererziehung, im Beruf oder wo auch immer, ja, wenn ich an meine Grenzen des Verständnisses komme, was bestimmte Machthaber und Politiker auf dieser ganzen Welt versuchen zu entscheiden, da komme ich an meine Grenzen und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Nicht, dass ich es besser machen könnte oder würde, aber irgendwie sind wir Menschen doch sehr begrenzt. Sogar die Jünger kamen eines Tages an ihre Grenzen. Jesus ergab ihnen die Macht, Dämonen auszutreiben. Und in Matthäus 17, Vers 19, da lesen wir dann, da traten die Jünger alleine zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Da gab es also einen bösen Geist, der war größer als die Jünger. Und sie kamen an ihre Grenzen. Und Jesus sagte, Freunde, den kann man nur mit Gebet und Fasten austreiben. Dafür seid ihr einfach begrenzt, der Herr natürlich nicht. In einem Kapitel vor unserem Psalm hier, in Psalm 89, da lesen wir in den Versen 8 Folgendes. Das ist auch ein schöner Psalm. Da steht im Psalm 89 von Vers 8, Gott ist sehr gefürchtet im Kreis der Heiligen und furchtgebietend über alle um ihn her. O Herr, Gott der Herrscharen, wer ist mächtig wie du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Du beherrschst das ungestüme Meer, wenn sich seine Wogen erheben, so stillst du sie. Du hast Rahab zermalmt wie einen Erschlagenen, deine Feinde zerstreut mit deinem starken Arm. Dein sind die Himmel, dir gehört auch die Erde, der Erdkreis und was ihn erfüllt. Du hast alles gegründet. Und wenn wir weiterlesen, dann erkennen wir immer mehr, wie Gott wirklich ist, wie groß und herrlich Gott wirklich ist, grenzenlos, nicht einzufangen. Und auch Mose erkennt am Ende seines Lebens in 5. Mose 32, Vers 4, wo er sagt, da spricht er über Gott, er sagt, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Unbegrenzt, grenzenlos. Oh, danke fürs Weiterschalten. Ja, Grenzenlosigkeit, Vollkommenheit ist in Gott zu finden. Wer sind denn schon wir? Von welcher Vollkommenheit reden wir? Etwas Menschengemachtes ist endlich, aber Gottes Friedensreich wird immer bestehen. Das dürfen wir auch feiern hier. Advent, du hast es angesprochen, ja, erster Advent. Wir feiern die Ankunft Gottes auf dieser Erde. Und dieses Friedensreich ist ewig. Gott ist ewig. Und das ist auch das, was uns als letztes weitergegeben wird, dass Gott halt einfach ewig ist. Und wie auch schon vorhin angeklungen, bei dem Gedanken an die Ewigkeit, da wurde mir als Kind immer irgendwie Angst und Bange. Und heute, wenn ich versuche, darüber nachzudenken, was es denn eigentlich bedeutet, ewig zu sein oder ewig zu leben im Himmelreich, dann ist es tatsächlich manchmal kein beruhigender Gedanke, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn ich mir so vorstelle, es gibt keinen Abschluss von irgendetwas. Ja, wenn ich heute Abend schlafen gehe, dann weiß ich, der Tag ist vorbei, morgen ist Montag, muss wieder ins Geschäft. So, das ist vorbei. Auch der Gottesdienst ist irgendwann zu Ende. Mittagessen ist irgendwann zu Ende. Alles hört irgendwann auf. Und auch dieses Stadium, was wir vorhin gesehen haben, ja, die Kindheit hört irgendwann auf, das Erwachsensein wird irgendwann ins hohe Alter kommen und so weiter. Alles hat irgendwo ein Ende. In diesem bin ich gefangen, aber ich fühle mich darin wohl. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, es gibt eine Ewigkeit, wo es weder Tag noch Nacht gibt, wo es weder ein Ende von dem noch ein Ende von dem gibt. Ich weiß nicht, manchmal erschreckt mich dieser Gedanke. Gott allerdings steht da drüber. Und Gott ist ewig in seinem Wesen. Und Gott setzt uns Menschen in diesen Zeit und in diesen Raumraster hinein, um uns auch unsere Begrenztheit aufzuzeigen. Um einfach zu sagen, ihr seid nur, in Anführungsstrichen, Menschen. Ich bin Gott. Ich bin ewig. Und auch das lässt uns doch eigentlich hoffen, denn David sagt schon in Psalm 18, was wir vorhin gelesen haben, denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über Mauern springen. Und auch der nächste Psalm 73, 25, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn wir in dieser Welt nicht Gott haben, was denn sonst? Wohin gehen wir denn in den Stürmen unseres Lebens? Wenn wir mal darüber nachdenken, was ist denn in unserem Leben beständig? Was ist wirklich beständig? Mir fallen da ein die Briefe der GEZ-Gebühr. Die sind beständig. Ich habe denen auch keinen Dauerauftrag eingerichtet, sondern ich kriege jedes Mal Briefe mit Mahnungen. So, jetzt muss ich wieder zahlen. Okay, zahle ich wieder. Aber was ist denn sonst eigentlich beständig in unserem Leben? Guter Zahltag vielleicht. Ja, wenn wir einen guten Job haben, ist der Zahltag beständig. Doch auch hier merken wir, okay, Kurzarbeit macht sich breit, hier und da verändert sich etwas. Wie ist es mit der Liebe? Ist sie so beständig? Ich wünsche es euch von Herzen, dass die Liebe beständig ist. Aber wie viele Menschen lassen sich scheiden? Wie viele Menschen erleben nicht eine silberne Hochzeit oder was auch immer? Weil sie sich vorher von ihren Leuten scheiden lassen. Was ist denn wirklich konstant im Leben? Als ich in der Werkstatt gearbeitet habe, ich war vor dem, was ich jetzt tue, Kfz-Mechatroniker, da war das auch immer so eine Sache. Wir haben uns auch immer wieder unterhalten und die Menschen, meine Arbeitskollegen oder auch die Kunden und so weiter, die waren selbstverständlich oft am Murren, ja, so wie wir Deutschen nun mal sind. Man murrt, man hat nicht genug, man findet alles blöd und am Ende des Tages ist es dann auch wirklich so, dass man sich eigentlich nur noch von Freitag nach Freitag freut. Also man hofft am Freitag, dass nächsten Freitag schon wieder ist, weil man die Zeit dazwischen eigentlich nicht wirklich leben möchte, ja. Der Zahltag ist sowieso viel zu wenig und die ganzen Kunden, die wir hatten, waren auch doof. Also im Grunde genommen will ich nur von Freitag auf den nächsten Freitag springen, dass wieder Feierabend ist. Freitagabend, 16 Uhr, Werkstatt zuschließen, ciao. Ein Mann namens Jordan Belfort, auch bekannt als der Wolf of Wall Street, vielleicht hat man von dem schon was gehört, der lebt noch, aber der hatte in den 90er Jahren einen Remordsdurchbruch, in dem er durch Betrug unfassbar viel Geld gemacht hat. Man schätzte sein persönliches Vermögen zwischen 100 und 400 Millionen. Also er wäre wahrscheinlich auch der Mann mit dem Geldsack dort. Und er hatte sich das Ganze angehäuft und heute hat er Schulden von 100 Millionen Euro. Warum hat er Schulden? Nun, damals hat er eben sich das beträchtliche Vermögen aufgebaut und einen unfassbar exzessiven Lebensstil gelebt. Und heute schuldet er dieses Geld durch seine damaligen Aktivitäten, weil er viele, viele, viele Menschen betrogen hat, eben seinen Schuldnern sozusagen. Er muss seine Schulden abbezahlen. Er hat bislang ungefähr 14 Millionen zurückgezahlt von diesen 100 Millionen und irgendwo muss er das andere Geld noch auftreiben. Was soll man dazu sagen? Ja, wer ist eigentlich wie Gott? Woran halten wir uns denn eigentlich fest auf dieser Erde? Was ist uns wichtig? Natürlich eins zu weit, egal. Mose, er kommt nun von diesen ersten beiden Versen, die er über Gott schreibt, zu uns Menschen, indem er jetzt uns Menschen ein wenig versucht, auch hier in diesen Vergleich zu bringen. Wie schon gerade eben ein paar Mal erwähnt, es geht eigentlich nicht, den Menschen mit Gott zu vergleichen, aber trotzdem stellt er jetzt Gott und Mensch gegenüber. Und er sagt hier im Grunde genommen in Vers 3 ganz einfach, du lässt den Menschen zu Staub zurückkehren. Das ist so eine ganz nüchterne Beschreibung von dem, wer wir Menschen eigentlich sind, beziehungsweise was wir Menschen sind. Du lässt uns Menschen zu Staub zurückkehren. Aus Staub bist du genommen und zu Staub kommst du zurück. Ein Junge fragte einst seinen Vater, Papa, sind wir Menschen wirklich aus Staub? Ja? Ja, aber so richtig, also aus Staub, so aus Staub, naja, in der Bibel steht, haben sie aufgeschlagen und der Herr schuf den Menschen aus Staub der Erde und zu Staub sollst du wieder zurückkehren. Also versuchte er es seinem Sohn zu erklären. Nachdenklich sagte er dann, ich glaube, unter meinem Bett ist einer gestorben, weil da so viel Staub liegt. Der Mensch ist im Grunde genommen geboren, um zu sterben. Ja? Geboren, um zu sterben. Geboren, um wieder dahin zurückzukehren, wo er her ist. Dieses Fleisch bedeutet gar nichts. Aber trotzdem versuchen wir, dieses Leben so gut und so ausführlich wie möglich zu leben, oder? Das ist wahrscheinlich einer der größten Unterschiede zwischen Gott und Mensch, dass Gott unsterblich ist und ewig ist, schon immer gewesen, schon immer sein wird und wir Menschen halt irgendwann wieder zum Staub zurückkehren. Und in vielen Gesprächen mit Menschen über Jesus und das Evangelium war dieses Thema oft der Knackpunkt, wo man immer wieder zum Kern des Evangeliums zurückkommen konnte, indem man einfach nur die Frage stellt, ja und was denkst du, was ist nach dem Tod? Was kommt denn, nachdem wir hier sterben, nachdem dieses Fleisch, das zerfallen wird, einfach weg sein wird? Was kommt dann nach dem Tod? Und das war oft der Knackpunkt, wo man dann sagt, ja, keine Ahnung. Man stellt sich dann irgendwelche Sachen vor. Man wünscht sich dann irgendwelche Sachen. In vielen Filmen und Büchern wird genau dieser Sachverhalt beschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wo auch dieser Abenteurer versucht, den Heiligen Gral zu finden. Das ist nämlich der Gral, den Jesus Christus benutzt haben soll, um das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern zu feiern. Und den suchen sie, denn wer aus diesem Gral trinkt, der lebt ewig. Und sie finden ihn tatsächlich zum Schluss und machen ihn kaputt, weil sie merken, kein Mensch sollte ewig leben. Gott spricht, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Und in Vers 4, da sagt dann Mose, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Nachtwache. Interessant ist, dass dieser Vers immer wieder angeführt wird, dass ja die Schöpfung, die 6-Tage-Schöpfung, ja auch tausende von Jahren hätte dauern können, weil für Gott sind ja ein Tag wie 1000 Jahre. Also begründet man, dass Gott durch die Evolution vielleicht sogar die Welt geschaffen haben könnte und alles, was wir im Unterricht lernen, wahr ist. Schwierig wird es dann mit der Nachtwache, weil hier steht ja auch, dass es wie eine Nachtwache ist und die Nachtwache sind nur 4 Stunden. Also könnte ja auch nur 4 Stunden gebraucht haben, um die Welt zu schaffen. Ich glaube, dass es hier gar nicht darum geht, wie Gott die Welt gemacht oder wie lange es dauert hat, um die Welt zu machen, sondern ich glaube, dass es hier darum geht, dass Mose aufzeigt, wie Gott auf Zeit reagiert oder wie für Gott Zeit eben ist, was für eine Komponente Gott hier hat oder wie er auf die Zeit blickt, indem er einfach sagt, Gott ist Zeit und endlos. Ja, es gibt für Gott gar nicht diese zeitliche Ebene, wie wir es vorhin auch schon gesehen haben. Und wenn bei Gott Zeit keine Rolle spielt, dann ist auch das mit Gottes Geduld für uns vielleicht eine Geduldsprobe. Wenn wir Gott bitten, zeig dich doch uns oder kannst du dieses Gebet erhören und Gott sich einfach mal Zeit lässt, dann müssen wir merken oder dann müssen wir lernen und sagen, okay, Gott, du hast einfach ein anderes Zeitgefühl als wir. Für mich dauert die Erhörung des Gebets Jahrzehnte gefühlt oder vielleicht auch ein bisschen weniger, aber Gott hat sein Timing, er wird schon an sein Ziel kommen, weil er über diesen Dingen steht. Und wir als Menschen erleben eben diesen kleinen Raster von Zeit anders. Und auch in Vers 5, da wird noch gesagt, du lässt sie, also die Menschen oder die Zeit, dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. So schnell ist es weg vor Gott. Und wir meinen, wir hätten unser Leben im Griff. Wir meinen, wir könnten die Welt retten oder sie verändern. Diese beiden Komponenten, Zeit und Mensch, sind Gott vollkommen unterlegen. Und so kommt Mose dann auch auf den Grund, warum das denn eigentlich alles so ist. Warum denn der Mensch, abgesehen davon, dass Gott ihn so geschaffen hat, so weit unterlegen ist. Indem er sagt, in Vers 7, da steht, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft, durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Der Grund für all diese Dinge ist unsere Sünde. Es ist die Sünde, die uns maßgeblich von Gott trennt, die uns so weit wegschiebt von Gott, wie man sich es nicht anders vorstellen kann. Alles, was wir uns wünschen, die Dinge, die wir vorhin besprochen haben, Unsterblichkeit, Beständigkeit oder sonst irgendetwas, die Dinge sind einfach weg von uns genommen, waren uns nie gegeben, weil wir Kreaturen sind, weil wir Geschöpfe sind, weil wir diejenigen sind, die Gott den Rücken zugekehrt haben. Und wenn wir uns noch diesen Vers genauer anschauen, dann steht hier, du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Menge übersetzt hier, du stellst unser geheimstes Denken ins Licht vor dein Angesicht. Und das ist auch ein Gedanke, der uns vielleicht so ein bisschen aufhorchen lässt, wo wir sagen, schau mal, Gott, vor Gott sind wir komplett gläsern. Es gibt nichts zwischen uns und Gott, was irgendwie geheim bleiben könnte. Egal, was wir nachts auf dem Smartphone tun, auch wenn wir verschiedene Schutzmechanismen eingebaut haben oder sonst irgendetwas, Gott sieht es. Es ist für ihn ein offenes Buch. Oder was wir mal über andere gedacht haben, was kein Mensch wissen darf, was ich gerade denke über dich oder über den, auch das sieht Gott ganz einfach. Er stellt es vor sich hin. Ja. Dinge, die niemand erfahren darf. Ein Profi-Hacker, der für das Gute arbeitet, wenn man das so sagen kann, für die Polizei, er beschrieb mal einen Fall. Also er versucht natürlich dann im Internet die bösen Hacker zu finden. Also die kämpfen da irgendwie gegeneinander mit verschiedenen Programmen und Mitteln. Und der versucht mit Hilfe der Polizei, mit der Autorität der Polizei, dann eben verschiedene Sachen aufzudecken. Und so hat er es tatsächlich geschafft. Er erzählte von einer Situation, wo er unterwegs war, gesucht hat nach ein paar Leuten, die ganz bewusst Kinder und Jugendliche suchen im Internet, die psychisch labil sind, um sie zum einen fertig zu machen und sie zum weiteren in den Selbstmord zu treiben. Einfach so. Die machen das einfach so, weil sie, ich weiß nicht warum, sie tun es. Und dieser Mann, der schafft es dann, solchen Leuten auf die Schliche zu kommen, ja. Und vielleicht denken sich dann die Täter, Mann, wir sind geheim, ja, und wir schaffen es hier irgendwie an unser Ziel zu kommen. Doch nicht mal das wird von, das wird sogar von einem Menschen aufgedeckt. Wie viel mehr kennt Gott die Abgründe von mir und von meinem Herzen? Und wie wundervoll ist dann das Evangelium zu sagen, Gott, du kennst alles, was ich tue, und du vergibst alles, was ich tue. Du kennst alles, was ich denke, und du vergibst alles, was ich denke. Das ist doch wundervoll. In Vers 9 sagt Mose dann, denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Die Tage schwinden dahin. Ist uns das bewusst, dass, ich habe es ausgerechnet, in exakt 4,5 Wochen 2026 ist. Exakt 4,5 Wochen. Vor einem Jahr haben wir noch gesagt, die Zeit geht so schnell, und jetzt, ein Jahr später, ist es tatsächlich so, oder? Was ist denn in einem Jahr alles passiert, bitteschön? Überlegt euch das mal kurz selber. Was war denn alles in diesem Jahr? Einfach nur von Januar bis heute. Mein Papa wurde dieses Jahr 70, wo ich auch denke, wow, das ist einfach irgendwie schon viel Lebenszeit gewesen. Wo bleibt denn die Zeit? Ja. Und man hört, im Alter vergeht die Zeit noch schneller. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, manche nicken schon, im Alter noch schneller. Da habe ich gar keine Lust. Ja, also lieber irgendwie jung bleiben und denken, gut, lieber noch ein bisschen mehr die Zeit auskaufen. Nee, aber wir haben ja ungefähr genau gleich viel Zeit, könnte man meinen. Die Zeit vergeht noch schneller. Und hier sagt Mose genau das. Unsere Zeit schwindet dahin, wodurch? Durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz, sie sind so schnell vorbei. Überleg doch mal, deine Zeit fliegt, du hast sie nicht im Griff, du kannst sie nicht festhalten, du kannst sie nicht einfangen. Und dann sagt er noch in Vers 10, hoffentlich sagt das, Vers 10, worauf man stolz ist, worauf ist man stolz? Ja? Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und jetzt kommt, worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Der Kollege, den wir gerade gesehen haben, Jim Carrey, er sagte mal, ich wünschte mir, dass alle Menschen berühmt sind, einfach nur, dass sie alle merken, dass da nichts dahinter ist, berühmt zu sein. Er hat viele Filme gedreht, und Mose stellt hier die Frage, worauf ist man denn stolz eigentlich am Ende seines Lebens oder vielleicht auch schon in der Mitte seines Lebens? Worauf kommt es denn eigentlich an? Ja, wir in Deutschland haben etwa eine Lebenserwartung von 80, ungefähr. Und in Japan 84, in Uganda nur 60 und in Botswana, da werden Männer nur 34 im Durchschnitt. 34. Da wären wahrscheinlich einige von uns schon tot. Jeder Mensch, egal wer er ist, versucht, das Beste aus seinem Leben rauszuholen. Irgendwie etwas zu tun, das nachhaltig ist. Irgendwie etwas zu tun, woran man sich vielleicht zum Schluss noch erinnert. Und sei es auch nur, dass man im Dorf, in dem man lebt, gut von mir nachher spricht. Viele Menschen, mit denen auch ich geredet habe, die wollen in der Kirche bleiben. Die wollen einfach nur da drin bleiben in der Kirche, damit sie nachher, also in der evangelischen Kirche, weil damit sie nachher vom Pfarrer auch beerdigt werden. Das ist denen wichtig, ja, das ist Ansehen. Ich möchte gerne da bleiben, dass mein Name auf irgendeiner Liste steht, dass man nachher vom Pfarrer beerdigt wird. Das ist super, freue ich mich, dass ich beerdigt werde. Worauf ist man stolz? Mose, er sagt hier ganz klar, das, worauf man stolz sein kann, ist Mühsal und Nichtigkeit. Ist eigentlich nichts wert. Und das sagt ein Mann, der sehr begabt war, der als der demütigste Mann der Welt dargestellt wird in der Bibel, der ein Millionenvolk durch Gottes Hilfe rausgeholt hat aus Ägypten, und er sagt, ja, und worauf kann ich jetzt stolz sein? Es ist eigentlich nichts. Ich lege es lieber Gott zu Füßen. diesen Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, kann man gut einteilen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es zu Hause nochmal nachschauen. Da steht immer ein Grund, oder da steht immer etwas, das Gott tut. Du lässt den Menschen, und in Vers 5, du lässt sie, und in 8, du hast. Und dann darunter immer der Grund, warum Gott es tut. Denn 1000 Jahre, also es gibt einen Grund, Gott hat keine Zeit oder nicht die Zeit wie wir. Denn wir werden aufgerieben, denn alle Tage schwinden dahin. Lest es euch nochmal durch zu Hause, ist ein wunderbarer Psalm. Wir können auch leider nicht alle Verse heute durchnehmen, aber hier vielleicht mal als Gedankenspiel. Es gibt immer einen Grund, warum es so ist. Lasst uns danach mal suchen und uns die Frage stellen, wie will ich denn meine Zeit verbringen, die ich hier auf dieser Erde habe? Was will ich denn tun? Anfangen mit der Zeit, die Gott mir schenkt. Ob ich jetzt bei unserem Schaubild links bin, in der Mitte oder rechts, ist egal. Was will ich tun mit den Dingen, mit der Zeit, mit der Kraft, mit der Energie, die Gott mir geschenkt hat? Zum Schluss stellen wir uns die Frage, was kann der Mensch jetzt tun nach diesem doch mehr oder weniger vernichtenden Vergleich zwischen Gott und Mensch, nach diesem mehr oder weniger vernichtenden Urteil, das Gott auch spricht, wo er auch ganz klar sagt, Leute, eure Sünde, das ist einfach das Hauptproblem, das wir haben. Was sollen wir jetzt tun? Worum soll es gehen? Und in Vers 12, da steht Folgendes, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Und dieser Vers, der wird mehrfach unterschiedlich übersetzt. Wer hat in seiner Bibel eine andere Übersetzung als die, die ich gerade vorgelesen habe? Hat jemand zufällig eine alte Luther? Ja? Wie steht's da drin? Dankeschön. Super, dass noch jemand diese Bibel liest, ja, weil da steht es irgendwie so hilfreich drin. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja. Hilf uns immer wieder daran zu denken, dass wir eines Tages sterben. Warum? Dass wir klug werden, dass wir weise werden, dass wir lernen, mit den Dingen, die wir haben, zu haushalten, umzugehen. Ja. Warum sollte ich denn dieses Leben in Dinge investieren, in Sachen investieren, die keinen Bestand haben, die einfach zerfließen? Ich gehe ja schon zurück zum Staub. Was dann erst die Dinge, die ich tue? Was bringt es mir denn überhaupt zu tun, was die Menschen so von mir erwarten? Weil ich glaube, dass wir oft getriebener sind, als wir meinen. Manchmal, da sagen wir uns, vielleicht ist es auch ein moderner Slogan, tu, was du für richtig hältst. Ja? Sei authentisch. Sei du selbst. Und ich glaube, wenn wir wirklich du selbst wären, wenn wir wirklich authentisch wären, das wäre nicht gut. Das wäre überhaupt nicht gut, weil stellt euch mal vor, der Busfahrer hätte gar keinen Bock auf alle seine Fahrgäste und würde sie alle anpflaumen. Dann könnten wir auch nicht sagen, ja, der ist authentisch, ist gut, dass er uns alle anpflaumt. Nein, wir würden sagen, Junge, reiß dich ein bisschen zusammen, du möchtest doch freundlich sein. Ja, okay, dann muss er halt spielen, dass er freundlich ist, dann ist er schon nicht authentisch. Von daher, was ist denn authentisch zu sein für uns? Wollen wir das wirklich? Mir hat mal eine Person gesagt, dass sie sich oft so verhalten hat, dass ich gut von ihr denke. Und dann dachte ich, hä, warum? Also aus welchem Grund machst du das? Warum machst du dein Denken von mir abhängig, sag mal? Es ist also einfach, weil ich, wer bin ich denn schon, dir so eine Rezension oder also einfach dieses Gefühl überhaupt zu geben? Fast schämt man sich da dafür. In Markus 8, da stellt Jesus auch die Frage, denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben verliert? Ja? Was bringt es dem Menschen? Das Einzige, was Sinn macht, ist, dieses Leben in Gott zu investieren. Das wissen wir. Eins erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeiten des Herrn zu schauen. Psalm 27, Vers 4. Darum bittet David hier den Herrn, indem er sagt, ich will bei dir sein, mein ganzes Leben lang. Bitte hilf mir dabei, bei dir zu sein und dich zu suchen, mein Leben lang. Psalm 27, Vers 4. Paulus, auch er beschreibt immer und immer wieder sein Leben, sei es in Philipper 1,21, wo er sagt, dass Christus das Leben und Sterben ein Gewinn ist. Oder auch in 2. Korinther 6,10, da beschreibt er sich selber und er sagt, ich bin ein Betrübter oder wir sind Betrübte, aber wir sind immer fröhlich. Wir sind arm, doch wir machen viele reich. Und wir sind solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Und er beschreibt hier im ersten Satz oder im ersten Wort immer das, wie die Menschen sie sehen, indem sie sagen, ihr habt ja nichts. Und dann beschreibt er sich selber, indem er sagt, ich habe alles. Und dann sagen die Menschen wieder, ihr seid ja betrübt, aber nein, wir sind eigentlich immer fröhlich, weil wir haben den Herrn. Oder ihr seid solche, die arm sind. Und dann sagt er, nein, aber wir sind solche, die viele Menschen reich machen. Ja, denn Silber und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, gebe ich dir. Und dann spricht er im Namen Jesu Christi. So beschreibt Paulus sein Leben, so beschreibt die Bibel auch unser Leben. Und die Bibel bringt eben zum Schluss das auf den Punkt, worum es gehen soll. Vor 3-4 Wochen, da durfte ich auf einem Konzert sein mit 2 Freunden. Und es war ein schönes Konzert, wir haben gute Musik gehört und nach dem Konzert sind wir rausgegangen und es war einfach toll, alles gut gelaufen. Und dann saß da so ein Mädle auf dem Boden und es ist öfter mal so, nach irgendwelchen Konzerten, dann sitzen da noch so Straßenmusiker und machen Musik und wollen dann halt einfach noch einen Groschen haben. Und dieses Mädle saß da so und dann sind wir stehen geblieben und gedacht, okay, dann singen ein Lied. Sie hat so leise gesungen, dachte, was singen sie? Und irgendwie kamen wir ins Gespräch und dann haben wir sie gefragt, ja, was singst du so für Lieder? Und sagt, ja, sie singt selbst geschriebene Lieder. Ja, okay, und was ist das denn für Lieder? Ja, sie singt uns mal eins vor. Na gut, sie singt uns eins vor. Und was soll ich sagen? Ihre Message war im Grunde genommen die, dass sie irgendeine Art verzweifeltes Leben hatte, dass sie irgendeine Art von Schicksalsschläge erlebt hat und jetzt versucht sie ihr Leben zu wuppen, indem sie jetzt irgendwie eine Message hat. Aber im Grunde genommen, was war ihre Message? Sie war eine gescheiterte Existenz, um es mal einfach wortwörtlich auszudrücken. So sind wir ihr selbstverständlich nicht begegnet. Aber doch war es irgendwie eine gescheiterte Existenz. Als wir dann ein bisschen näher ins Gespräch kamen, und es hat tatsächlich nur wenige Sätze gedauert, dann kamen wir auch auf Jesus und auf den Glauben zu sprechen, dann meinte sie, ja, sie war früher mal in der Kirche oder irgendwo im Christusbund. Dann dachte ich, oh, Christusbund, da war ich auch, da war ich ein paar Jahre. Wo war sie denn dann dies, das? Und so haben wir irgendwie dann darüber weitergesprochen, aber sie will jetzt nichts mehr mit Gott zu tun haben, weil sie hat so viel erlebt. Sie hat ein Kind verloren, sie hat ihre Mutter verloren und das muss sie jetzt irgendwie erst mal selber hinkriegen. Aber uns hat es nicht losgelassen. Wir wollten sie dann nicht einfach nur stehen oder sitzen lassen in diesem Denken über sich selber, sondern wir haben versucht, sie dann darauf hinzuweisen und zu sagen, kennst du noch die Geschichte aus der Bibel, wenn du schon die Bibel gelesen hast, vom verlorenen Sohn? Ja, was hat denn der Sohn gemacht? Der war im größten Dreck, aber er kam wieder zurück. Und so versuchten wir, mit diesem Mädchen zu reden. Zum Schluss habe ich dann auch gefragt, ob ich ihr mal oder wir ihr ein Lied vorsingen dürfen. Und dann habe ich ihre Gitarre und uns ist eingefallen, dieses eine wundervolle Lied namens Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und dann haben wir es hier vorgesungen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, alle 3 Verse. Und sie hat einfach nur still zugehört. Der eine Kumpel, einfach ein überragender Mann, hat noch eine Bibel im Auto gehabt, gesagt, ich hole schnell eine Bibel. Haben wir noch eine Bibel geschenkt, konnten für sie beten. Und warum erzähle ich euch das? Ich persönlich denke mir oft, die Menschen um uns herum sind komplett leer. Sie sind komplett eigentlich hilflos in dieser Welt. Sie versuchen sich durch ihr eigenes Leben so eine Art Message aufzubauen und zu sagen, ja, das bin ich. Jetzt bin ich irgendwo authentisch, indem ich über das singe, was ich vielleicht mal erlebt habe in meinem Leben. Doch was die Menschen brauchen, ist Jesus Christus. Was wir hier brauchen, ist Jesus Christus. Und auch wenn wir schon an Jesus glauben, was ich hoffe von ganzem Herzen, dann ist es doch einfach wichtig, dass wir uns immer wieder hinterfragen und sagen, Gott, was möchtest du mit meinem Leben tun? Was willst du mit der Zeit, die ich heute, die ich morgen habe, wirklich tun? Wohin mit meinen Sorgen, mit meinen Problemen? Soll ich alles selber in der Hand halten? Soll ich alles selber immer tun? Nein, ich möchte loslassen. Ich möchte lernen, dich machen zu lassen. Denn du bist meine beständige Zuflucht. Du bist mein beständiger Gott. Du bist der Halt meines Lebens, mein Leben lang. Und auch die Dinge, die wir haben, anderen weiterzugeben, andere Menschen darauf hinzuweisen, sei es morgen auf der Arbeit, sei es morgen, wenn ich wieder diesem einen Kollegen begegne, den ich eigentlich gar nicht sehen will. Dem einen Kerl, wo ich mir denke, meine Güte, kannst du nicht einen Arbeitgeber wechseln, bitte. Nein, genau diesen Menschen sind wir aufgefordert, in Liebe zu begegnen, in Liebe und in Gottesfurcht. Zum Abschluss möchte ich gerne noch den Vers 17 lesen aus unserem Psalm. Der steht, ja, in Psalm 90, Vers 17, da steht: Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Lass uns Gott danken, darum bitten, dass er unsere Hände und das Werk unserer Hände fördert. Gott danken für das, wer er ist und dass er uns Jesus Christus gegeben hat, um diesen Berg von Schuld, der vor uns, vor ihm liegt, dass er uns einfach vergibt. Lass uns ja noch eine Gebetsgemeinschaft haben. Lass uns gern dazu aufstehen und ich mache den Abschluss. Herr Jesus, danke, dass du ewig bist und dass du, obwohl wir Menschen nur Staub sind und wir gehen auch dahin zurück, dass du für uns gestorben bist, um uns ewiges Leben zu schenken, Herr Jesus. Ich danke dir von Herzen dafür, dass wir dich auch einfach mal aus dieser, ja, aus dieser rausgezoomten Perspektive betrachten dürfen, um einfach mal zu sehen, wer du bist und wie im Vergleich dazu eigentlich wir Menschen abschneiden. Und ich danke dir, Herr, dass wir in dir diese sichere Burg haben, diese Zuflucht, die immer besteht. In einer Welt, in der wir vielleicht nicht gerne leben, in einer Welt, die uns vielleicht Angst macht, in einer Zeit, wo wir uns immer wieder fragen, wohin geht's eigentlich noch? So wollen wir auf dich schauen, Herr. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen lernen, die Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben, ob es noch viel ist, ob es noch wenig ist. Wir wollen diese Zeit dir abgeben, Jesus. Wir wollen unser ganzes Leben dir abgeben und dich darum bitten, dass du uns hilfst, diese Dinge auch zu tun, Herr. Dass wir uns immer wieder lernen zu hinterfragen im Licht deines Wortes. Aber dass wir auch anderen Menschen davon weitererzählen, in unserem Umfeld, in unserer, ja, da, wo du uns einfach hingestellt hast. Jesus, danke, dass wir dein wundervolles Wort haben. Danke für die Gemeinschaft, für diese Gemeinde hier. Und dass wir gemeinsam auch an einem Strang ziehen dürfen. Jesus, danke dafür. Amen.